Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich denke, wir beginnen mit unserer Anhörung. Alle Fraktionen sind, soweit ich sehen kann, vertreten. Genau, dann können wir das auch machen. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem heutigen Thema Bundesbedarfsplangesetz. Die Anhörung befasst sich mit der nachfolgenden Vorlage. Ich werde sie genauso nennen, wie sie heißt, nämlich das Gesetz zur Änderung des Bundesbedarfsplangesetzes und anderer Vorschriften im Entwurf, Bundestagsdrucksache 19-23491. Also es geht um die Regulierung der Netze und um alle die zusammenhängenden Fragen damit. Noch nicht um die Wasserstoffnetze, die auch dringend einer Regelung bedürfen, aber jedenfalls um alle anderen Netze. Ich begrüße als Einzelnen unsere Sachverständigen, die uns heute zur Verfügung stehen. Recht herzlichen Dank schon mal im Voraus dafür. Als erstes Herrn Stefan Kapferer von 50 Hertz. Recht herzlich willkommen. Dann per Video zugeschaltet Herr Jochen Hohmann von der Bundesnetzagentur. Können Sie uns hören, Herr Hohmann?
Ja, ich höre Sie bestens.
Wunderbar, wir Sie auch. Dann Herrn Professor Oliver Brückel von der Ostbayerischen Technischen Hochschule in Regensburg. Herr Brückel, Sie können uns auch hören. Herr Brückel? Herr Brückel ist noch lautlos. Vielleicht probieren Sie es mal mit dem Einschalter des Mikrofons. Das klappt noch nicht. Ich hoffe, dass wir das im Laufe der Zeit noch hinkriegen. Insbesondere dann, wenn Sie eine Frage gestellt bekommen. Dann Dr. Werner Götz von Transnet, der ist hier. Genau, Herr Götz, recht herzlich willkommen. Dann Dr. Michael Ritzau, auch der ist uns per Video zugeschaltet. Herr Ritzau, klappt es denn bei Ihnen mit dem Ton?
Ja, ich höre sehr gut. Ich hoffe, Sie hören mich auch.
Wir hören Sie auch wunderbar. Schön, dass Sie dabei sind. Dann Herr Professor Felix Müskens von BTO Cottbus Senftenberg. Recht herzlich willkommen. Dr. Herbert Bartel vom Bund Naturschutz in Bayern. Frau Nadine Bethke von der Deutschen Umwelthilfe. Recht herzlich willkommen. Dann begrüße ich auch Frau Winkelmeier-Becker recht herzlich, unsere Staatssekretärin, die uns heute zur Verfügung steht und ebenfalls ihren Ausführungen aufmerksam lauschen wird. So, dann begrüße ich natürlich recht herzlich meine Kolleginnen und Kollegen vom Ausschuss für Wirtschaft und Energie sowie andere Ausschüsse, die uns vielleicht zuhören. Dann für die Bundesregierung habe ich bereits begrüßt. Es nehmen auch weitere Fachbeamte, die ich recht herzlich begrüße, vom Ministerium teil. Ich begrüße die Vertreter der Länder, die Vertreter der Medien und auch alle die, die uns als Gäste zuhören oder übers Parlamentsfernsehen verfolgen. Zum Ablauf der heutigen Anhörung noch einige Erläuterungen.
Das ist sehr gut.
Jetzt ist es wichtig, dass alle, ich glaube, jetzt das war der Herr Brückel. Herr Brückel, waren Sie das eben? Haben wir Sie gehört eben? Herr Brückel, probieren Sie es doch nochmal. Sie sehen die Technik. Also Herr Brückel, wir können Sie noch nicht hören, aber wie gesagt, nochmal, wir kriegen das hin. Jetzt bitte ich aber alle, die uns zuhören, erstmal ihre Mikrofone auszuschalten, dass wir hier nicht die Nebengeräusche haben. Jetzt zum Ablauf der heutigen Anhörung. Wir machen das unter Berücksichtigung des Stärkeverhältnisses der Fraktionen. Wir haben 1,5 Stunden Zeit und werden deshalb folgende Regelungen hier zur Anwendung bringen. Erstens. Wir sind übereingekommen, dass wir in der ersten Runde pro Wortmeldung eine maximale Redezeit von 4 Minuten für Frage und Ihre Antwort haben. In der zweiten und dritten Runde jeweils 3 Minuten. Es läuft die Uhr mit, damit Sie sehen, aber die meisten von Ihnen kennen es ja schon, damit Sie sehen, wie lange Sie Zeit noch haben. Ich muss relativ streng auf die Zeit achten, damit wir dann auch entsprechend unseren Regelungen alle zu Wort kommen lassen. Und meine Bitte natürlich, auch noch mehr an meine Kollegen, möglichst kurze Fragen, dann gibt es mehr Zeit für die Antwort. So, an Sie nochmal auch den Appell zu Beginn, Ihrer Frage den Namen des Sachverständigen zu nennen, an den Sie die Frage richten. Ich werde den dann nochmal aufrufen. Das ist wichtig fürs Protokoll, dass die auch jeweils wissen, wer von Ihnen spricht. Es liegen schriftliche Stellungnahmen der Sachverständigen vor. Sofern sie vorliegen, sind sie in der Ausschussdrucksache mitverteilt worden. Es wird ein Wortprotokoll erstellt. Darauf habe ich schon bereits hingewiesen. Damit müsste ich mit den Erläuterungen soweit durch sein. Und wir können mit unserer Anhörung beginnen. Als erstes bitte ich Herrn Dr. Lenz von der CDU-CSU-Fraktion, seine Frage zu stellen.
Ja, danke, Herr Vorsitzender. Auch im Namen der Unionsfraktion herzlichen Dank an alle Sachverständige, dass Sie heute hier sind und unsere Fragen möglichst beantworten. Ich würde es jetzt trotzdem mit dem Herrn Professor Brückel probieren mit der ersten Frage. Wenn nicht, sind wir da aber sehr flexibel. Herr Brückel, meine Frage, warum braucht es eigentlich Netzausbau zuallererst? Und diesbezüglich auch die Bitte, könnten Sie da auf die regionale, auf die nationale und auf die europäische Komponente eingehen? Die zweite Frage, die sich dem anschließt, ist die Frage der zeitlichen Komponente. Wir wissen ja alle, dass es drängt. Und hier verbunden die Frage, ob bei der zeitlichen Komponente partiell, wirklich nur ganz partiell Erdverkabelung aus Ihrer Sicht Sinn ergibt, wenn es dazu führt, die Gesamtvorhaben zu beschleunigen. Herzlichen Dank.
Herr Dr. Brückel, ich möchte noch den Hinweis geben, dass Sie jetzt noch 3 Minuten haben. Ich würde dann so bei 2:45 dazwischen babbeln und sagen, Sie haben noch 15 Sekunden, damit Sie fertig werden. Das, was ich jetzt gesagt habe, wird nicht auf die Zeit angerechnet. Bitte schön.
Ja, ich beginne mit der zweiten Frage der Erdverkabelung. Sie sprechen wahrscheinlich die Verkabelung im Drehstromsystem an und nicht der HG-Verbindungen. Im Drehstromsystem haben wir das physikalische Phänomen, dass wir kapazitive Ladeströme bereitstellen müssen und dann die Übertragungskapazität sich entsprechend verringert, je länger das Kabel wird. Mit partieller Verkabelung meinen Sie wahrscheinlich sehr kurze Verkabelungsstrecken. Dies ist technisch auch möglich. Technisch weniger sinnvoll sind dann Verkabelungen im Drehstrombereich in der Höchstspannungsebene über große Distanzen, 50 Kilometer und länger, weil Sie dann sozusagen alle 50 Kilometer raus müssen, um eine Kompensationsanlage zu errichten und die Ladeströme bereitzustellen. Die erste Frage, da ging es, warum der Netz- oder Transportnetzausbau, wir müssen immer unterscheiden zwischen Transportnetz und Verteilungsnetz, sehr wichtig ist für die Umsetzung der Energiewende. Der Transportnetzausbau ist eine der kostengünstigsten und auch energieeffizientesten Maßnahmen zur Umsetzung der Energiewende, das, um sozusagen den räumlichen Ausgleich zu nutzen, um Synergieeffekte zu bekommen mit Blick auf den stochastischen Ausgleich, also vor allen Dingen der fluktuierenden Einspeisung aus Wind und PV. Und insofern spielt dieser Transportnetzausbau eine der zentralen Stellschrauben für eine erfolgreiche Umsetzung der Energiewende und nicht nur in regionaler Hinsicht, beziehungsweise die Energiewende darf also nicht nur in regionaler Hinsicht betrachtet werden, sondern sie muss viel mehr also national bzw. international gedacht werden, um tatsächlich dann auch eine sichere und bezahlbare Energieversorgung für uns alle hier in Deutschland, aber auch in Europa dann gewährleisten zu können. Danke.
Recht herzlichen Dank. Die nächste Frage stellt Herr Westphal von der SPD.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, meine Damen und Herren Sachverständige, dass Sie uns heute zur Verfügung stellen. Meine erste Frage geht an Dr. Götz von Transnet BW. Energiewende kann nur gelingen, wenn wir eine vernünftige Netzinfrastruktur haben. Deshalb wollen wir mit diesem Gesetz eine weitere Beschleunigung und Optimierung und natürlich auch Neubau von Netzen möglichst schnell an den Start kriegen, weil Sie kennen die Situation, dass wir erstens die Situation haben, dass wir erneuerbare Energien abregeln, weil die Netze sich nicht aufnehmen können. Und zweitens auch die Gefahr ist, 2 Gebotskomponenten zu haben. Von daher, Sie schlagen vor, von Transnet BW den Südlink 3 noch mit aufzunehmen, also eine neue Leitung. Wie können Sie das begründen und passt das da überhaupt rein, dass wir die rechtzeitig dann noch fertig haben?
Danke, Herr Dr. Götz, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Westphal. Das sind im Wesentlichen 2 Gründe, die ich hier nennen wollte. Wir haben jetzt die Chance, dieses Projekt mit 2 GW zu erweitern. Und der zweite Grund ist, wir sehen den Bedarf langfristig für weitere DC-Korridore. So zur Konkretisierung, warum sind wir die Chance jetzt gegeben? Wir haben SüdLink ursprünglich geplant als 4GW-System. Wir hätten dazu auf Basis der ursprünglichen Technologie 320 kV Erdverkabelung 8 Einzelkabel gebraucht. Wir haben im letzten Jahr uns entschlossen, die Spannungsebene auf 525 kV zu erhöhen. Damit bleibt in der gleichen Trasse jetzt Platz für weitere 2GW, ohne dass wir den Trassenbreitenbereich erhöhen. Zum Bedarf. Wir sehen aktuell, dass insbesondere im Offshore-Bereich die perspektivische Bedarfsposition von 20 auf 40 GW im Offshore-Bereich erhöht wird. Sie können auch in den Süden gucken, wo sich die konkrete Bedarfssituation vielleicht noch dringlicher zeichnet. Allein Baden-Württemberg verliert auf Basis der Kern- und Kohleausstiegsszenarien 8,4 GW gesicherte Leistung bei einer Gesamtbedarfsposition von 11 GW. Wir sind aktuell angebunden mit 4 GW an das DC-Netz. Also ich fasse es nochmal kurz zusammen. Wir sehen den Bedarf perspektivisch als gesichert gegeben und wir sehen jetzt die Chance und wollen die Chance nutzen. Und vor allem wollen wir die Chance hier Ihnen als volkswirtschaftlich sinnvoll vorstellen. Vielen Dank. Ja, zum zeitlichen Rahmen kann ich gerne noch was sagen. Der Vorschlag, den wir eingebracht haben, setzt voraus, dass wir das SüdLink 3 als separates Vorhaben ins Rennen schicken. Das dient insbesondere dem Schutz des Bestandsprojekts, weil Sie sagen mit Recht, wir müssen mit allen Mitteln verhindern, dass SüdLink zeitlich verzögert wird.
Danke. Als nächstes spricht Herr Kotri von der AfD, bitte.
Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an die Übertragungsnetzbetreiber, Herrn Kampferer und Herrn Dr. Götz. Für wie realistisch halten Sie die Ausbauziele erneuerbarer Energien 65% oder sogar 100% vor dem Hintergrund der Versorgungssicherheit und der gesamtgesellschaftlichen Kosten?
Als erstes Herr Kapfer, bitte.
Ja, Herr Abgeordneter, realistisch ist eine Zielerreichung des bisherigen 65%-Zieles bis 2030 durchaus. Kann für unser Übertragungsnetzgebiet bei 50 Hertz sagen, wir hatten im letzten Jahr 60%. Wir werden in diesem Jahr wahrscheinlich die 65%-Marke schon überschreiten. Das ist nicht bei allen Übertragungsnetzbetreibern so, aber zeigt, dass ein deutlicher Zuwachs auch zu realisieren ist. Werner Götz hat eben das Thema Zubau im Offshore-Bereich angesprochen. Wir sehen massive Investitionswünsche in unserem Netzgebiet in Freiflächen-PV, was gleichzeitig eine Antwort ist auf Ihre Frage nach der Kostenentwicklung. Wir sehen ja gerade, dass der Konzern EnBW derzeit in Brandenburg eine 181 MW-Anlage Freiflächen-PV realisiert, ohne Förderung nach dem EEG. Es wird weitere Projekte dieser Art geben. Auch im Offshore-Bereich wissen wir, dass inzwischen die Notwendigkeit, Zuschüsse zu leisten, relativ stark abgesenkt ist. Was wir heute noch spüren im EEG, und das ist ja völlig unstrittig, ist zum einen eine Belastung aus den frühen Jahren der Förderung, die aber jetzt zunehmend aus der 20-Jahr-Zeitspanne rausfallen der Förderung. Und in diesem Jahr haben wir natürlich Probleme gehabt durch die niedrigere Stromnachfrage aufgrund der Corona-Pandemie und die daraus resultierenden Preisrückgänge an der Strombörse, was den Erlös der Veräußerung der Strommengen natürlich gedrückt hat. Beides sind ja keine nachhaltigen Effekte, sondern die reduzieren sich. Insofern dürfte, was die Kostenseite angeht, die Frage sich entspannen. Und dann will ich dem Werner Götz die anderen 2 Minuten überlassen.
Herr Dr. Götz, bitte.
Ja, vielen Dank. Die Frage war dreigeteilt. Der erste Teil der Frage war, wie realistisch sehen wir die Zielerreichung im Bereich des Ausbaus Erneuerbare. Da würde ich meinem Kollegen Stefan Kaffer recht geben, wir sehen das als sehr realistisch an. Gleiches gilt im Prinzip auch für die Zielerreichung des Netzausbaus. Ich würde das verbinden mit dem Wunsch. Die größte Hürde, die wir aktuell sehen, ist ja nicht die Technik, die Genehmigungsfähigkeit, sondern die Akzeptanz in der Bevölkerung. Das setzt voraus, dass wir hier in der Politik auf Seiten der Industrie und Forschung in eine Richtung argumentieren, um damit auch die Veränderungen, die durch die Energiewende notwendig sind, beim Bürger erklärbar und akzeptabel zu finden. Dritter Punkt war die Versorgungssicherheit. Ich glaube, ein sehr hohes Gut, was die industrielle Leistungsfähigkeit in Deutschland anbelangt. Auch dort würde ich mich momentan entspannt sehen. Wir haben aktuell die Situation, dass wir eine sehr leistungsfähige Infrastruktur zur Verfügung haben. Auch der bestehende Kraftwerkspark steht uns weiterhin zur Verfügung, sodass wir hier auch auf das Jahr 2030 bezogen durchaus keine Sorgenfalten haben.
Danke. Herr Helfrich, bitte. Ach, er ist uns zugeschaltet, oder?
Bin ich zu verstehen?
Ja, wunderbar, Kollege Helfrich.
Ich einige Fragen an Herrn Hohmann. Herr Hohmann, wie bewerten Sie die Forderung nach einer dritten Südlink-Leitung? Ergeben sich daraus Verzögerungen beim bestehenden Südlink-Projekt? Und für wann erwarten Sie die Fertigstellung von Südlink? Und dann würde mich interessieren, ob es aus Ihrer Sicht weitere Punkte zur Beschleunigung des Netzausbaus gibt, zum Beispiel im Planungs- oder Genehmigungsrecht. Und welche Rolle könnten hierbei Maßnahmengesetze spielen, wie sie in anderen Infrastrukturen mittlerweile sogar schon angewendet werden?
Herr Hohmann, bitte.
Ja, vielen Dank für die Frage. Was Südlink betrieben, aber man muss klar auch sehen, wo wir da Risiken liegen. Und die liegen natürlich im Zeitablauf. Wir sind ja schon sehr weit in den anderen beiden Südlink-Teilen. Und natürlich würde ein solches neues, weiteres Südlink-Projekt ausstrahlen auf die ersten beiden Verfahren. Das ist aus meiner Sicht auch keine Frage. Wir werden auch dann an bestimmten Stellen, wo die Trasse sehr eng ist, möglicherweise in neue Probleme kommen können, weil es so richtig ist, wenn man 380 kV durch 525 ersetzt, dass man dann auf der einen Seite den Raum spart, den man auf der anderen Seite einsetzen kann. Aber es gibt durchaus auch Engpassstellen, wo wir durch Unterbohrungen und Ähnliches die Abstände dann vergrößern müssen zwischen den Leitungen. Und da ist keineswegs sicher, dass man dann am Ende dann auch durchkommt. Dieses Risiko muss man einfach sehen. Es entfallen auch bestimmte Beteiligungsschritte oder man muss bestimmte Schritte wiederholen dann möglicherweise, weil wir in den anderen beiden Verfahren zum Teil ja schon im Planfeststellungsverfahren sind. Auch da liegt ein Risiko. Und deswegen glaube ich, nach Abwägung von Vorteilen und Nachteilen ist der Vorschlag der Entwurf des Bundesbedarfsplangesetzes an dieser Stelle richtig, dieses nicht vorzusehen.
Danke.
Danke.
Dann spricht jetzt Herr Dr. Neumann, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Auch vielen Dank an die Sachverständigen, unsere Rede und Antwort zu stehen. Meine Frage geht an Professor Müskens. Es gibt jetzt zurzeit zahlreiche Diskussionen um die Akzeptanz erneuerbarer Energien an Land und den Bau von Anlagen an Standorten mit geringer Energieausbeute. Wie sehen Sie das aus ökonomischer Sicht? Ist es sinnvoller, den Strom verbrauchsnah trotz schlechterer Bedingungen zu produzieren oder lohnt sich eine Mischung aus Offshore-Erzeugung und verstärktem Netzausbau hier? Und die zweite Frage dazu, welche innovativen Konzepte zur Reduzierung des Netzausbaubedarfs sind Ihrer Ansicht nach besonders vielversprechend und sind diese im Vergleich zum klassischen Netzausbau auf lange Sicht ökonomisch nachhaltig? Vielen Dank.
Herr Dr. Müskens, bitte.
Vielen Dank, Herr Neumann, für die Frage. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, für die Einladung. Ich kann mich zunächst mal den Vorrednern anschließen. Leitungsausbau ist erforderlich, um günstige, insbesondere Windstandorte zu erschließen. Sie sprachen das an, Herr Neumann. Wir haben insbesondere in Norddeutschland an Land sehr gute Windstandorte, in der Regel bessere Windstandorte als in Süddeutschland mit höheren Windgeschwindigkeiten. Diese höheren Windgeschwindigkeiten übersetzen sich dann in höhere Windstromproduktionsmengen je Anlage und dann natürlich auch in niedrigere Produktionskosten, niedrigere Förderung und letztendlich auch niedrigere Strompreise für die Verbraucher. Und insofern sollten wir diese Potenziale nutzen. Ich habe selber an einer Studie mitgewirkt, wo wir mal quantifiziert haben, wie viel Geld man hätte sparen können, wenn man bessere Windstandorte im Norden stärker erschlossen hätte bei gleicher Windeinspeisung. Bei gleicher jährlicher Windeinspeisung hätten wir zweistellige Milliardenbeträge sparen können, wenn wir mehr Wind im Norden erzeugt hätten, wo wir die guten Windstandorte haben. Und es geht aber nicht nur um finanzielle Gründe, es geht weiterhin auch noch natürlich um die Anzahl der Anlagen. Wenn wir deutlich mehr Strom je Anlage produzieren, brauchen wir natürlich in Summe auch weniger Anlagen. Und dann verbrauchen wir natürlich nachher auch weniger Flächen. Also insofern ist es an Land zunächst mal wichtig, gute Potenziale zu erschließen. Und da macht es natürlich Sinn, den Strom dann auch transportieren zu können. Was Ähnliches gilt auf See. Auf See haben wir natürlich sogar noch höhere Windgeschwindigkeiten, noch bessere Erzeugungsmöglichkeiten und wir haben gleichzeitig noch die schon angesprochenen Akzeptanzprobleme, zumindest in geringerem Umfang. Windenergie auf See ist leichter zu akzeptieren, weil die Menschen das wahrscheinlich auch weniger sehen als an Land und das in Kombination und ergänzt dadurch, dass die Wettbewerbsfähigkeit, die Kosten auch dieser Anlagen deutlich sinken. Herr Kapferer hat das schon angesprochen. Windenergie auf See wird in den nächsten Jahren voraussichtlich wettbewerbsfähig, spricht ebenfalls dafür, Leitungsausbau zuzulassen. Trotzdem, und das war der zweite Teil Ihrer Frage, sollte man natürlich auch innovative weitere Konzepte im Bereich der Forschung, sowohl im Bereich der Akzeptanzforschung, überdenken, aber natürlich auch technische Innovationen, Freileitungsmonitoring, Hochtemperatur, Leiterseile, intelligente Netzbetriebsführung und vieles andere mehr sollte natürlich parallel mit eingesetzt werden, um den Ausbaubedarf zumindest im Rahmen zu halten. Vielen Dank.
Danke. Herr Lenkert, bitte, von den Linken.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Die Linke hat starke Kritik am Entstehen des Szenariorahmens, am Netzentwicklungsplan und demzufolge auch am Bundesbedarfsplangesetz. Herr Bartel, Dr. Bartel, ich frage Sie, welche Kritik haben Sie als BUND am Bundesbedarfsplangesetz und wie müsste die Netzplanung aus Ihrer Sicht erfolgen?
Herr Dr. Bartel, bitte.
Ja, vielen Dank. Aus Sicht des Bund Umwelt- und Naturschutz in Deutschland muss ein Bundesbedarfsplangesetz, muss eine Übertragungsnetzplanung dem Klimaschutz dienen, also dem Einhalten des 1,5-Grad-Zieles folgend Paris 2015 und das anteilig für Deutschland. Das heißt für uns, wir brauchen bis 2040 eine Halbierung der Energieverbräuche. Wir brauchen aber auch bis 2040 100% erneuerbare Energien. Nun sind erneuerbare Energien zur Verfügung stehen, Wind und Sonne. Und das sind Energien, die dezentral, regional geerntet werden. Also muss ein Energiekonzept ein dezentrales Energiekonzept sein. Und die bisherige Netzentwicklungsplanung leider verfehlt dies. Wir hatten ja schon in 2013 eine Beschwerde bei der Europäischen Union vorgelegt, sagen, dass wir eine strategische Umweltprüfung mit alternativen Prüfungen eines dezentralen Energiekonzepts für Deutschland fordern. Die EU-Kommission hat das weitergeleitet an die Bundesnetzagentur. Die hatte es abgelehnt mit der Aussage, dezentral geht nicht, ohne dass aber je das im Detail untersucht worden war. Wind und Sonne sind ja klimaneutral, unsere Hoffnungsträger, aber sie sind fluktuierend. Wetter, Jahreszeit, Tageszeit. Das heißt, um die notwendigen Strommengen zu ernten, müssen wir große Mengen an Anlagen, elektrische Leistung installieren. Wir brauchen eigentlich ein neues Energiemarktdesign. Wir brauchen eigentlich eine völlig andere dezentrale Netzentwicklungsplanung, um diesen erneuerbaren Energien gerecht zu werden. Der vorliegende Gesetzentwurf bietet ja kaum Lösungen für Versorgungssicherheit, denn ein Netz speichert bekanntlichermaßen nicht. Und dieses Gesetz fokussiert auf den Verkauf, wie soll man sagen, der letzten Kilowattstunde, die großflächige Weiterverteilung aller Leistungsspitzen. Wenn man das physikalisch durchdenkt, zu 100% erneuerbare Energien kann das nicht funktionieren. Oder aber, wie wir hier aus dem Antrag auch schon sehen, wir müssen Unmengen überdimensioniert Leitungen zubauen, um diese Spitzen zu transportieren. Das führt zu extremen Kosten. Bereits heute liegen die Kosten ja bei 100 Milliarden Euro knapp. Das wird dann ungefähr in Richtung 10 oder 15 Cent pro Kilowattstunde Netzumlage gehen. Diese Netzumlage tragen die kleinen Verbraucher. Also das Gesetz wird zu weiteren sozialen Ungerechtigkeiten im Bereich Energie führen. Abschließend, die Kosten wurden ja nie mit eingeplant in den Abwägungen der Netzentwicklungsplanung. Die Kosten entstehen hinterher. Ebenso die Umweltbetrachtungen. Die Umweltbetrachtungen stehen hinterher. Wir kritisieren massiv als Naturschutzverband, dass das nicht im Vorfeld abgewägt wurde, welche Naturschutz- und welche Umweltschutzschäden hier entstehen können. Wir bitten also, das Gesetz, diesen Gesetzesentwurf abzulehnen. Vielen Dank.
Danke. Als nächstes Frau Dr. Frau Nestle von den Grünen.
Ja, danke schön. Frau Bethke, Sie vertreten auch einen Umweltverband. Wie schätzen Sie denn den Bedarf am Leitungszubau ein? Ist die Größenordnung vernünftig, die hier vorgelegt wird? Wie müsste das Netz der Zukunft aussehen? Und welchen Einfluss hätte es, wenn die Netzbooster-Piloten nicht gebaut würden?
Danke, Frau Bethke, bitte.
Vielen Dank für die Frage. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich bin der Meinung, oder wir sind der Meinung, dass die aktuelle Planung, die Bundesbedarfsplan-Gesetzgebung, ein ziemlich demokratisch legitimierter Prozess ist. Es sind zwei Szenariorahmen dem Ganzen vorausgegangen. Es sind zwei Netzentwicklungspläne wurden durchlaufen und es wurde umfangreich und mehrfach öffentlich konsultiert. Wir sehen nicht die Gefahr eines überdimensionierten Netzausbaus. Denn auch nur alle Leitungen, die gebraucht wird und alle Szenarien letztlich auch gerechnet und gerechtfertigt wurden, die kommen auch in einen Netzentwicklungsplan, einen bestätigten und auch in ein Bundesbedarfsplangesetz hinein. Und wenn dem nicht so ist, kann ja auch eine Leitung wieder herausfliegen. Das ist ja auch gegeben. Wir sehen eher die Gefahr, dass wir mit einem sehr geringen Nettostromverbrauch rechnen. Der Netzentwicklungsplan 2030, Version 2019, den wir heute ins Bundesbedarfsplangesetz sozusagen gießen wollen, hatte das noch nicht in allen Szenarien drin, dass wir einen erhöhteren Nettostromverbrauch annehmen. Das ist mit dem neuen Szenariorahmen passiert und das sind 750 Terawattstunden. Und ich glaube, die sind auch sehr richtig und eine richtige Annahme und das bestätigen auch diverse Studien. Was mich aber irritiert oder was uns irritiert, ist einfach, dass gemäß § 12 ENWG eigentlich die Bandbreite wahrscheinlicher Entwicklungen im Rahmen der mittel- und langfristigen energiepolitischen Ziele der Bundesregierung dargestellt werden müsste in einem Szenariorahmen. Ich bin der Meinung, Deutschland steht zu Paris und deswegen brauchen wir auch ein Szenario, was ein Ambitionsniveau von Paris hat. Das müssen wir haben. Wir brauchen zweitens auch ein Langfristszenario, wo wir wirklich mal sagen, 100% Erneuerbare, was bedeutet das? Das würde auch mal die Idee untermauern vom Ziel her denken. Und dann haben wir auch nicht immer wieder diesen Vorwurf der Salamitaktik. Jeder Netzentwicklungsplan, jeder Szenariorahmen kommt mit irgendwie noch einem Scheibchen mehr. Das kann man damit unterbinden. Und als drittes würde ich auch sagen, dass wir ebenfalls ein Szenario brauchen, was die lastnahe Erzeugung und auch mal die lastnahe Flexibilität berechnen würde. Ein solches Szenario würden wir begrüßen, weil dann kann man auch die Fragen vieler Akteure einfach mal wirklich bis zum Ende durchdiskutieren. Und man muss aber auch da hinzufügen, wie ist die reale Flächenerschließbarkeit und was braucht es dann für Flächen vor Ort und welche Flexibilitätsanlagen brauchen wir? Die andere Frage, die Frau Nestle noch gestellt hat, wie sieht das Netz der Zukunft aus? Das Netz der Zukunft, wir haben ein Stromnetz, wir haben ein Gasnetz und wir werden perspektivisch auch ein Wasserstoffnetz haben. Nicht heute und nicht morgen, aber ich bin der Meinung, wir müssen diese Infrastrukturen endlich zusammendenken. Wir müssen das alles auch zeitnah takten, weil Sektorenkopplung ist in aller Munde. Aber ich glaube, das kann man nur, wenn man diese Netze alle integriert denkt. Wir sind auch der Meinung, dass man Infrastrukturplanung heutzutage nur noch mit dem Fokus auf die Erreichung der Klimaziele machen darf und diese fossile Netzplanung, die einfach noch besteht, auszuhebeln. Ein Wasserstoffnetz bitte nicht mit dem Gasnetz vermischen. Und wenn das alles dann auch mal zusammengedacht ist, dann sind wir auch fest der Überzeugung, dass der Ausbau unserer Energieinfrastruktur auch minimiert werden kann, wenn man alle drei Systeme zusammenhängend denkt. Dankeschön.
Danke. Wir sind damit am Ende der ersten Runde und kommen zur zweiten mit jeweils 3 Minuten. Falls uns zum Schluss mehr Zeit bleiben sollte, wird man wieder auf 4 gehen. Weil Sie sehr kurz antworten, was sehr selten ist. So, als erstes der Kollege Saathoff.
Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Herrn Retzau. Herr Retzau, Sie waren Teil einer vom BMI ins Leben gerufenen Arbeitsgruppe, die verschiedene Maßnahmen entwickelt hat, die kurzfristig für bessere Auslastung von Stromnetzen sorgen können. Also das eine ist die Notwendigkeit des Leitungsbaus, das andere ist die Frage für Netzeffizienz. Und diese Maßnahmen sollen bis 2023 umgesetzt werden. Sind diese Maßnahmen auf einem guten Weg und sollten einzelne Maßnahmen daraus vielleicht auch in den Bundesbedarfsplan aufgenommen?
Danke. Ja. Herr Ritzel, bitte. Ja, vielen Dank für die Frage. Es war sehr wichtig, dass diese Projekte zur Höherauslastung der Netze angeschoben worden sind. Und es war sehr gut, dass in den bestätigten Netzentwicklungsplan eine ganze Reihe von diesen Maßnahmen eingeflossen sind. Diese Maßnahmen verfolgen ja das Ziel, bestehende Netzbetriebsmittel höher auszulasten. Ein Baustein sind diese witterungsabhängigen Freileitungssysteme, die eben bei entsprechenden Umweltbedingungen höher als nach den Nennbedingungen ausgelastet werden können. Dazu ist es erforderlich, eben eine entsprechende Sensorik aufzubauen. Das Ganze wird gemonitort durch die Bundesnetzagentur in dem Monitoring der Netzausbaumaßnahmen. Was wir feststellen ist, dass eine Reihe schon umgesetzt worden ist, teilweise bis zu 60% der Freileitungen bei einzelnen ÖNBs schon auf das FLM schon heute so betrieben werden und es grundsätzlich so sein soll, dass diese Maßnahmen weiter ausgebaut werden sollen. Wo es teilweise noch Probleme gibt, ist bei der Beeinflussung paralleler Infrastrukturen wie Gasnetze und andere Rohrleitungssysteme, bei der Höherauslastung durch elektromagnetische Einkopplungen. Da muss, glaube ich, sehr auf die Tube gedrückt worden, dass man da vorankommt, die entsprechenden technischen Maßnahmen durchzuführen, damit also auch in solchen Situationen diese Umsetzung funktioniert. Wichtig ist auch, dass sehr viel lastfußsteuernde Maßnahmen vorgesehen sind im Netzentwicklungsplan. Ich habe nochmal nachgeschaut, allein 8 Stück, die alle bis 2023 bei den 4 Übertragungsnetzbetreibern umgesetzt sein sollen. Und das ist sehr wichtig, um die Leitungen eben dauerhafter und umfänglich auszunutzen. Und das wird auch einen Beitrag leisten, dass es eben nicht nur darum geht, Netzbetriebsmittel für Spitzen, sondern eben dauerhaft auszulasten. Das zeigt ja auch die Berechnung im Netzentwicklungsplan.
Herr Ritter, ich glaube, Sie sehen die Zeit nicht. Sie ist abgelaufen. Das müssen Sie sich aufheben. Dankeschön. Dann ist jetzt dran der Herr Köppen von der CDU-CSU, der ist uns auch zugeschaltet.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Können Sie mich hören? Ja. Und zwar habe ich eine Frage an Herrn Kapferer. Herr Kapferer, auch nochmal zum Bedarf. Können Sie das nochmal sagen, aus Ihrer Sicht, ob der Netzausbau wirklich gegeben ist? Und ich würde auch nochmal auf die Barrierefreiheit eingehen. Ob der die Barrierefreiheit hier in § 30 vorfolgende, so wie er gefordert ist, verhältnismäßig ist. Ob Sie da mal bitte eine Aussage dazu treffen können. Vielen Dank.
Danke, Herr Kapferer, bitte.
Ja, Abgeordneter Köppen, vielen herzlichen Dank für die beiden Fragen. Ich glaube, es ist deutlich geworden heute schon in der Anhörung, dass sich es immer um zwei Themenkomplexe dreht. Einmal um die Frage der Notwendigkeit des Netzausbaus und dann um die Frage, wie wir diesen, der notwendig ist, möglichst schnell realisieren. Zur Notwendigkeit. Ich war sehr dankbar, dass Frau Bethke nochmal aus ihrer Sicht auch klargestellt hat, dass wir vielfältige Analysen ja gemeinsam auch mit den NGOs als Übertragungsnetzbetreiber, gemeinsam mit der BNetzA in diesem Prozess durchführen, was die Notwendigkeit angeht. Und Herr Dr. Bartley will auf eine Studie des Öko-Instituts verweisen, eine Metastudie, die gerade vor 2 Jahren entstanden ist, wo man die Frage Dezentralität und Zentralität nochmal sehr genau abgewogen hat. Und am Ende der Metastudie ganz klar war, das, was für 2030 heute in den Bedarfen festgeschrieben ist, wird auch dann notwendig sein, wenn wir die Flexibilitätspotenziale in der Dezentralität erschließen. Deshalb an der Notwendigkeit, glaube ich, des Ausbaus kann es gar keinen Zweifel geben. Dann geht es um die Frage, wie realisieren wir das möglichst schnell? Und ich glaube, da ist auch wichtig, der Punkt ist eben angesprochen worden, dass wir einen sehr transparenten Prozess haben, der auch ein hohes Maß an Akzeptanz hat. Und deshalb sind wir bei 50 Hertz, ähnlich wie die BNetzA, sehr skeptisch, was die Frage angeht, Projekte wie den C3 aufzunehmen, die nicht bisher von der Bundesregierung und vom Bundesrat vorgesehen worden sind, weil das die Akzeptanz des Prozesses und die Transparenz des Prozesses für die Bürgerinnen und Bürger sicherlich schwierig macht. Und Herr Abgeordneter Köppen, wir sind auch skeptisch, was den von Ihnen angesprochenen Punkt der Barrierefreiheit, die in § 30a Absatz 3 jetzt im ENWG ergänzt werden soll, angeht. Und zwar aus einem einfachen Grund. Wir machen heute schon als Übertragungsnetzbetreiber barrierearme Unterlagen, die wir zur Verfügung stellen. Also schon heute ist gewährleistet, dass die Bürgerinnen und Bürger, die sich das anschauen wollen, die Chance haben, das auch gut zu verstehen. Müssten wir jetzt diese Unterlagen noch aufbereiten für Leute mit einer Rot-Grün-Sehschwäche zum Beispiel, dann würde das bedeuten, dass wir für 15.000 Seiten, die zum Teil solche Unterlagen umfassen, jeweils intensive Zuarbeiten machen müssten. Dienstleister schätzen, dass so 500 Seiten die Woche zu schaffen sind. Man kann relativ leicht erkennen, 15.000 und 500 heißt 30 Wochen zusätzlich Arbeit. Das verzögert den Netzausbau. Es gibt keinen Grund in diesem Paragraphen 30a3 über die spezialgesetzlichen Regelungen, die es heute schon gibt, hinauszugehen.
Dankeschön. Herr Dr. Lenz, bitte. von der CDU-CSU-Fraktion.
Ja, danke, Herr Vorsitzender. Ich würde da gleich anschließen an eine Frage an Herrn Kapferer nochmal und nehme vielleicht auch mal mit, Sie würden ja durchaus bereit sein, eine Spende an Einrichtungen für Menschen mit Behinderung zu geben, wenn auf den Paragraph 30 entsprechend verzichtet werden könnte. Merke ich mir auf jeden Fall. Aber zur Sache zurück. Woher kommen denn die Verzögerungen beim Netzausbau? Das ist die eine Frage. Und zum anderen, wie kommen Sie denn insgesamt voran und welche Rolle spielt das NABEC in dem Kontext? Zweite Frage, jetzt ist Wasserstoff in aller Munde, auch die Frage nach Elektrolyseuren. Welchen Zusammenhang sehen Sie da mit einem zukünftigen Netzausbau? Also welche Auswirkungen könnte dieses Feld entsprechend haben? Und letzte Frage nochmal zum Südlink, zur dritten Leitung. Wo konkret sehen Sie da Probleme?
Danke. Herr Kapferer, bitte.
Jetzt will ich versuchen, Herr Abgeordneter Lenz, vielen Dank, die vier Themen in den zwei Minuten nach Möglichkeit erschöpfend zu beantworten. Verzögerungen gibt es vielfältige Ursachen. Ein Teil davon, das ist allen hier im Raum bekannt, beruht natürlich auf der Wahrnehmung der Bürgerinnen und Bürger ihrer juristischen Rechtsposition, auch Klagen anzustrengen und die Notwendigkeit, diese zu entscheiden. Aber es gibt Engpässe bei Dienstleistern. Deswegen habe ich das gerade angesprochen beim Thema Barrierefreiheit. Es gibt natürlich auch Engpässe im Tiefbau. Es gibt von daher gesehen nicht die eine Stellschraube, an der gedreht werden kann. Was wir uns wünschen, ist, dass alle Behörden ausreichend gut ausgestattet werden. Gerade im Länderbereich gibt es da durchaus an der einen oder anderen Stelle Stellen, die unbesetzt sind oder Stellen, die zusätzlich geschaffen werden können. Das könnte den Prozess mit Sicherheit vorantreiben. Was die Frage nach der Zusammenarbeit angeht, die wir üben über das NABEC inzwischen, muss, glaube ich, mal ein Lob ausgesprochen werden an die Bundesregierung, an die Länderministerien und auch an die BNetzA und die Zusammenarbeit mit Übertragungsnetzbetreibern. Das hat deutliche Fortschritte gebracht im Überprüfungsprozess des Ausbaus und des Fortschritts beim Ausbau. Beim Thema Wasserstoffelektrolyseur, ich glaube, dass man keinen Dissens oder keinen Widerspruch zwischen dem Ausbau der Übertragungsnetze und dem Ausbau einer Wasserstoffinfrastruktur herbeireden muss. Die wirtschaftliche Situation spricht normalerweise für eine direkte Elektrifizierung, aber es gibt industrielle Prozesse insbesondere, die sind schwierig zu elektrifizieren oder gar nicht zu elektrifizieren. Da kann Wasserstoff definitiv eine Rolle spielen. Ich glaube nicht, dass man an Engpässen im Netz denken sollte, sondern wirklich an diesen industriellen Wertschöpfungsprozessen, wo Wasserstoff benötigt wird. Ob dann der Elektrolyseur dort steht und der Strom dorthin transportiert wird oder ob der Wasserstoff an der Küste erzeugt wird und dann zum Unternehmen transportiert wird, wird vom Einzelfall abhängen. Und zum C3 habe ich meine Sorgen zum Ausdruck gebracht. Die gehen in dieselbe Richtung, wie sie Jochen Hohmann für die Bundesnetzagentur geschildert hat.
Danke. Herr Gremmels von der SPD, bitte.
Ja, meine Frage geht an Herrn Dr. Götz. Wir beraten ja diese Woche auch das EEG und diskutieren ja da sehr intensiv die Frage Strommenge bis 2030 für Deutschland und darüber hinaus. Wie ist das aus Sicht eines Übertragungsnetzbetreibers? Wie stehen Sie dazu? Und die zweite Frage, intelligente Stromnetzbetriebe. Was macht denn Ihr Unternehmen hinsichtlich den Themen flächendeckendes Freileitungsmonitoring und diese Themen, vielleicht können Sie uns da mal ein Update geben.
Herr Dr. Götz, bitte.
Ja, gerne. Ich würde mit der ersten Frage anfangen. Wie stehen wir zu der im Netzentwicklungsplan für die Szenarien hinterlegten Energieverbrauch? Vielleicht zur transparenten Klarstellung. Wir haben für den NEP 2030, für das Jahr 2030 unterstellt, in den Szenarien abhängig zwischen 512 Terawattstunden und 596 Terawattstunden. Da, glaube ich, kann man sicher sagen, wir liegen dort in der Erwartungshaltung, wenn wir perspektivisch die Einflüsse der Sektoren Verkehr, Digitalisierung und Wärme mit einbezieht, auch das Thema Wasserstoff eher an der unteren Grenze. Wir sehen es auch in der Szenarienbetrachtung für das Jahr 2035, dass wir dort mit deutlich höheren Verbrauchszahlen rechnen. Zur Frage Effizienz in der Netz- und Betriebsführung, auch da nochmal referenziert auf den Netzentwicklungsplan 2030. Wir haben planerisch abgebildet, dass wir unser Bestandsnetz in der Dimension 20% höher auslasten. Wir haben dort unterstellt, dass wir erhebliche Innovationspotenziale im Bereich der Technologien, aber auch der intelligenten Systemführung nutzen. Wir sind hier, denke ich, auf einem guten Weg. wir hatten das von Herrn Ritzau gehört, wir haben hier eine sehr enge Kooperation mit dem BMWi. Wir haben eine enge Kooperation zwischen 4 Übertragungsnetzbetreibern. Was tut das Haus Transnet BW? Wir sind ähnlich wie unsere Kollegen dabei im Bereich FLM und vielleicht da nochmal die Erklärung, was steht hinter FLM, Freileitungsmonitoring. Da geht es darum, dass wir die bestehenden Netze, die thermisch limitiert eingesetzt werden, höher auslasten. Und das wird passieren über eine ortsabhängige Temperatur- und Kühlmöglichkeitserfassung. Damit wird es möglich sein, diese Leitungen thermisch höher auszulasten und damit. Also das hängt jetzt stark davon ab, von welcher Leitung Sie sprechen, wie die thermischen Voraussetzungen an der Leitung sind. Sie müssen eine Gesamtsystembetrachtung in den Weg ziehen. Ich habe vorhin die Zahl genannt. Wir gehen davon aus, dass die Gesamtkapazität im Netz um 20% erhöht werden kann. Da ist das Thema Freileitungsmonitoring einer der Baustelle. So, auch das Thema Netzbooster ist als innovatives Element in diesem Baukasten vorsehen. Ich will damit nur sagen, wir haben eine Reihe von technischen Elementen, die wir nutzen werden und sind vor dem Hintergrund auf gutem Wege.
Dankeschön. Herr Kotry, AfD.
Vielen Dank. Meine Frage geht an Herrn Dr. Bartel. Sie hatten ja eben angedeutet, dass also die sogenannten Klimaschutzmaßnahmen oft genug auch umweltschädlich sind. Und dem ist ja auch so, wenn wir uns den Ausbau der Windenergie anschauen, da werden also Wälder abgeholzt oder eben, wenn man das Ausbauziel im Meer sich betrachtet, 40 Gigawatt, dass dort also in die Lebensräume der Meeressäuger, Fische, Vögel eingegriffen wird, massiv eingegriffen wird mit negativen Folgen. Wie gehen Sie als Vertreter der Umweltschutzorganisation mit diesem Problem um?
Danke. Herr Dr. Bartel, bitte.
Ja, vielen Dank. Als BUND sind wir ein Naturschutzverband und ein Umweltschutzverband. Also uns ist der Klimaschutz wichtig und der Ausbau der erneuerbaren Energien wichtig. Und uns ist natürlich auch der Naturschutz wichtig. Wie geht man damit um? Man muss abwägen, man muss sich die Sachen konkret anschauen. Man muss genau sagen, wo geht etwas nicht. Bei der Windenergie glauben wir, und das ist auch unsere Erfahrung, dass der Ausbau der Windenergie bis dato in Deutschland keine Populationen gefährdet hat, weil man eben die Instrumentarien hat, wie die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung, Umweltverträglichkeitsprüfung, die ganze Arbeit an Möglichkeiten, Verwaltungsmöglichkeiten. Wir leben ja in einem Rechtsstaat. Wir sehen also nicht, dass die Windenergie bislang Populationen auch von Vögeln in Deutschland gestört hat. Das Problem, das ich angesprochen habe, geht auf diesen Netzausbau der Übertragungsnetze. Wir bezweifeln, dass vieles von dem sinnvoll durchdacht wurde, so von Beginn an, weil die Dezentralität nicht wirklich abgeprüft wurde. Und wenn etwas nicht sauber durchgeprüft wurde, dann müssen wir natürlich feststellen, warum kann man dann Umweltschäden und Naturschutzschäden vernünftig abprüfen. Das sehen wir eben nicht. Also bei einer schlechten Plangrundlage müssen wir eben sagen, ja, warum tritt dann eben diese Umweltschädigung auf? Wenn es denn eine solche Prüfung gegeben hätte, wie wir sie 2013 gefordert hätten, wäre es eine andere Diskussion. Wir fordern sie immer noch. Aber bezogen auf die Windenergie sehen wir die Prozedere, die im Augenblick laufen, als durchaus völlig ausreichend an, um eben unsere Avifauna, die Vögel und Fledermäuse, ausreichend zu schützen. Das sieht man auch daran, dass beispielsweise ganz konkrete Arten wie der Rotmilan in der Zeit, in der wir über knapp 30.000 Windräder in Deutschland gebaut haben, durchaus in seinem Artenbestand in Deutschland zugenommen hat.
Danke. Herr Helfrich von der CDU-Fraktion.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Nicht gekommen ist aus Zeitgründen zu antworten, und zwar Herr Hohmann, die Frage nach weiteren notwendigen Änderungen im Bereich Plan- und Genehmigungsrecht, insbesondere dort auch nochmal bitte das Stichwort Maßnahmengesetze, das wäre mir sehr wichtig. Und wenn Sie dann noch Zeit haben, würde mich interessieren, wie bewerten Sie weitere Erdkabelvorhaben im Wechselstrombereich? Danke.
Danke, Herr Hohmann, bitte.
Ja, aus unserer Sicht gibt es Maßnahmen nach
nachzudenken, sondern das Planungsverfahren, so wie das jetzt zugrunde gelegt ist in den entsprechenden Gesetzen, ist aus unserer Sicht ausreichend. Was wir brauchen, sind nicht neue Gesetze in dieser Frage, sondern wir brauchen Unterstützung vor Ort, wir brauchen Zuspruch sozusagen, damit vor Ort die Dinge vorangehen. Das geht bis dahin, wo Kommunen Betretungsverbote aussprechen für Grundstücke, die uns dann daran hindern oder die Netzbetreiber daran hindern, das zu tun, was sie tun sollen. Im Übrigen würde ich gerne noch eine kurze Bemerkung machen. Ich halte es für einen künstlichen Gegensatz, der ja aufgemacht wird zwischen dezentraler Netzplanung und zentraler Netzplanung, zwischen dezentraler Energiewende und einer anderen Energiewende. Diese Dinge gehören zusammen, wir werden alles brauchen, wir werden dezentral ausbauen, wir werden zentral ausbauen, wir werden Speicher brauchen, wir brauchen Lastmanagement. Also wir brauchen das ganze Bouquet von Maßnahmen, keinen Gegensatz, der dann künstlich aufgemacht wird.
Danke. Herr Dr. Neumann.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Eine Frage in Richtung Versorgungssicherheit und Energiebinnenmarkt. Frage geht an Herrn
Inwieweit kann und inwiefern kann Deutschland durch den Netzausbau einen verstärkten Beitrag für die europäische Wohlfahrt und gleichzeitig für die europäische und deutsche Versorgungssicherheit leisten? Und insbesondere, welche Rolle spielt dabei der grenzüberschreitende Stromhandel im Energiebinnenmarkt? Und ganz konkret, welchen Einfluss hat dabei die Flexibilität oder der Ausbau von Flexibilität und Sektorenkopplung?
Herr Professor Müskens, bitte.
Vielen Dank. Ja, die europäische Bedeutung auch im Zusammenhang mit dem Stromnetzausbau ist ja schon angeklungen. Ich möchte das noch mal konkretisieren. Der Stromnetzausbau schafft uns einfach die Möglichkeit, uns da innerhalb Europas auszuhelfen. Wir müssen sehen, die geografischen Voraussetzungen sind unterschiedlich. Wir haben Speicherwasser in den Alpenländern und in Nordeuropa. Wir haben verschiedene Nachfragen. Beispielsweise wird in Frankreich im Winter oft mit Stromheizungen geheizt. In anderen Zeiten kann aber Frankreich dafür uns wiederum helfen. Im Winter exportieren wir nach Frankreich und im Sommer importieren wir teilweise zurück. Also das ist eine zweite Sache und schon angeklungen, die unterschiedlichen Potenziale bei den erneuerbaren Energien, die schon in Deutschland bestehen, bestehen auf europäischer Ebene natürlich noch mal stärker, was den Wind angeht. Es kann durchaus mal sein, dass in Deutschland gerade wenig Wind ist und in Spanien aber viel. Und auch da hilft natürlich ein eng vermaschtes europäisches Netz, auch da nochmal Ausgleichseffekte zu realisieren. Also insofern ist das grundsätzlich erstmal elementar wichtig. Man kann sich da gegenseitig helfen und gleichzeitig kann man dabei natürlich dann auch noch Euros sparen. Es gibt zum Beispiel eine Studie, die vor einigen Jahren erschienen ist, dass allein nur Änderungen im Marktdesign, also ohne überhaupt eine neue Leitung zu bauen, schon zu jährlichen Einsparungen von 3 bis 4 Milliarden Euro führen können. Also nur die bestehenden Leitungen in Europa besser ausnutzen, spart schon mehrere Milliarden Euro. Also insofern ist auch wieder Potenzial für Wohlfahrtsgewinne vorhanden. Herr Neumann, insofern vielen Dank für diese Frage. Deutschland ist dabei natürlich im Zentrum, im wahrsten Sinne des Wortes. Seit jetzt auch die neue Kuppelleitung nach Belgien eröffnet wurde im November, vor einigen Tagen erst, ist Deutschland also mit allen neuen Nachbarstaaten über Leitungen verbunden. Und diese Leitungen werden natürlich auch genutzt. Stromexporte, Stromimporte haben eine Größenordnung von ungefähr 10% des deutschen Jahresverbrauchs. Beim Export etwas mehr, bei den Importen etwas weniger. Allein, dass beide Richtungen genutzt werden, zeigt auch wieder, dass man sich hilft. Das ist keine Einbahnstraße. Und im Hinblick auf die Versorgungssicherheit, natürlich tragen auch da diese Kuppelleitungen dazu bei, die Versorgungssicherheit auch in Deutschland zu erhöhen. Vielen Dank. Und dann der zweite Frage, Flexibilität, schon mehrfach angeklungen. Da plädiere auch ich dafür, das zusammenzudenken. Gerade Herr Kapferer hat es eben gesagt, Wasserstoff, ob wir den küstennah erzeugen oder verbrauchsnah erzeugen, muss man zukünftig schauen. Aber das hat natürlich auch Rückwirkungen auf die Stromnetze. Und insofern sollte man da integriert denken und integriert planen. Vielen Dank.
Danke, Herr Lenkert von den Linken.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Die Wetterextreme werden größer, das wurde schon angesprochen. Es gibt Omega-Wetterlagen, die sind von Norwegen bis Italien, von Polen bis Frankreich stabil, auch mit ohne Wind. Es gab es 72 über 4 Wochen. Das ist ein Problem, da hilft keine Trasse. Die zweite Frage ist natürlich für mich, 2GW HGÜ kosten 5 Milliarden inklusive jährliche Rendite für die Netzbetreiber, Wartung, Abschreibung, heißt das 265 Millionen jährliche Kosten. Das muss man sehen. Und deswegen meine Frage an Herrn Bartel. Welche Probleme sehen Sie für das Energiesystem, Strompreise bei Fortsetzung des jetzigen Systems der Stromnetzplanung?
Danke. Herr Dr. Bartel, bitte.
Ja, ich hatte das vorhin schon kurz angedeutet. Strom und Sonne als fluktuierende Stromlieferanten führen automatisch bei dem notwendigen hohen Zubaugrad zu extremen Spitzen. Und wenn wir ein System haben, so wie heute, dann führen diese und wollen diese Spitzen alle transportieren, alle austauschen, großflächig, quer über Europa, dann wird man noch sehr viel mehr Leitungen bauen müssen. Schauen Sie, der Beginn waren ja ein Kostenrahmen von ca. 10 Milliarden, hat man gesprochen, für 1 Cent pro Kilowattstunde. Heute sind wir im Kostenrahmen knapp 100 Milliarden. Wir gehen in Richtung 10, 15 Cent pro Kilowattstunde. Und wir prognostizieren, dass diese Art von Planung weiterlaufen wird. Man wird noch mehr Leitungen brauchen, denn ein System, das eben die Spitzen transportieren will, wird völlig überdimensioniert werden müssen und die Kosten werden in Gänze weglaufen. Und ich hatte es vorhin schon angesprochen, dann muss man eben massiv befürchten, soziale Ungerechtigkeiten, denn heute ist ja leider so geregelt, dass die Netzumlagekosten vorwiegend von den Kleinverbrauchern getragen werden und typischerweise Großverbraucher ja eben aus Industriegründen ausgenommen sind. Das wird zu sozialen Ungerechtigkeiten führen. Deswegen sagen wir, wir brauchen Alternativen, dass diese Spitzen eben nicht transportiert werden, sondern dass diese Spitzen regional, lokal verbraucht werden und ausgeglichen werden. Also wir brauchen ein prioritär regionales System. Wir brauchen Stärkungen im Verteilnetzsystem. Wir brauchen eine Stärkung, eine Priorisierung des Verteilnetzsystems gegenüber dem Übertragungsnetz. Und die augenblicklichen Entwicklungen, wie hier dieser Gesetzentwurf, laufen hier in die falsche Richtung.
Danke. Herr Köppen, CDU. Herr Köppen, können Sie uns hören? Herr Köppen? Bitte. Ah, jetzt ist er da.
Herr Köppe. Er ist noch stumm. Herr Köppe, Mikro.
Herr Lenz, bitte.
Ja, danke, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an den Herrn Brückel und an den Herrn Kapferer. Wir haben ja vorher schon kurz das Themenfeld intelligente Netze angesprochen. Können Sie, Herr Kapferer, vielleicht kurz beschreiben, was Sie hier planen, was der Status quo ist und wie die durchschnittliche Auslastung der Netze ist, wie man hier auch Lastenmanagement oder europäische Ebene weiter voranschreiten könnte? Dieselbe Frage richtet sich dann im Anschluss an den Herrn Brückel.
Herr Kapfer, bitte.
Ja, es ist völlig klar, dass im Netz der Zukunft die Digitalisierung eine zentrale Rolle spielen wird. Wichtige Begriffe sind hier heute schon gefallen. Witterungsabhängiger Freileitungsbetrieb, höhere Auslastung der Netze bis zu 130%, die dann möglich ist. Das wird natürlich alles von uns gemacht werden in den kommenden Jahren. Wir haben alleine 11 Projekte bei 50 Hertz, in denen wir solche Überlegungen austesten und realisieren. Dazu gehören auch ganz klassische technologische Weiterentwicklungen, wie dass wir Hochtemperaturleiterseile auf die Netzmasten legen statt der bisherigen Leitung. Natürlich gibt es neue Entwicklungen. Smart Wire war verschiedentlich kürzlich in den Medien genannt, ein Unternehmen, das versucht, mit Software die Netzauslastung zu verbessern. Auch da sind, glaube ich, alle Übertragungsnetzbetreiber inzwischen mit ähnlichen Unternehmen im Gespräch, um entsprechende Projekte zu realisieren. Denn es ist völlig klar, es gibt nicht die Sinnhaftigkeit, unbegrenzt weiter die Netze auszubauen. Das ist auch nicht im Interesse der Übertragungsnetzbetreiber. Wir haben ausreichend Projekte vor der Brust, die zu realisieren sind. Überall dort, wo wir gemeinsam mit der Bundesnetzagentur feststellen, dass technologische Entwicklung hilft, das Netz besser auszulasten, werden wir dieses tun, auch im Interesse der Kostenbelastung der Verbraucherinnen und Verbraucher.
Danke.
Hinweis gegeben, dass die Netze angeblich ja nur für wenige Stunden im Jahr wirklich ausgelastet wären. Da muss man zweierlei Dinge einmal ins Recht rücken. Zum einen Energieversorgung. Haben wir keine Möglichkeit, tatsächlich ständig 100% Auslastung zu erreichen? Das richtet sich einfach auch nach der Nachfrage. Also wir haben in Deutschland eine Höchstlast von 85 Gigawatt und demgegenüber steht eine Mindestlast von 35 Gigawatt. Und dementsprechend macht sich das auch bemerkbar in der Auslastung der Netze. In früheren Jahren lag die durchschnittliche Ausnutzung der Übertragungsnetze bei unter 20%. Wir steuern mittelfristig auf Auslastungsgrade von deutlich über 50% hinzu. Und diese Auslastungsgrade sind also durchaus weltweit Spitze, also im Vergleich dann eben auch zur technisch möglichen Ausnutzung. Insofern denke ich nicht, dass man das als an einer Stunde. Ja, bitte.
Frau Nestle, bitte.
Ja, meine Frage geht nochmal an Frau Bethke. Wie schätzen Sie den Neufassungsparagraf 9 des NABEC ein, nachdem ja eine Öffentlichkeitsbeteiligung nicht mehr stattfindet, wenn neue Unterlagen von Dritten eingebracht werden? Und falls Sie noch Zeit haben, sehen Sie es auch so, dass das Stromnetz für die Übertragung der letzten Erzeugungsspitze ausgelegt wird? Danke.
Frau Bethke, bitte.
Paragraph 9 NABEC. Ich denke, Öffentlichkeitsbeteiligung ist ein hohes Gut in einer demokratischen Gesellschaft. Und der Netzausbau ist wichtig, um die Energiewende und den Klimaschutz voranzubringen. Beides muss ein gesundes Maß haben und das muss ausgewogen stattfinden. Ich bin der Meinung, dass Paragraph 9, die Neufassung, wenn zusätzlich erhebliche und andere erhebliche Umweltauswirkungen dies zur Folge haben und da eine ernsthaft in Betracht kommende Änderung herausstellen, wenn wir den jetzt einführen, das wäre falsch. Es wäre eine Beeinträchtigung der Öffentlichkeitsbeteiligung, wenn Träger öffentlicher Belange und Bürgerinnen und Bürger da nicht mehr diesen Prozess nachvollziehen können, wie es dazu gekommen ist. Das ist sehr wesentlich, weil dann kann man auch den Prozess verstehen und ist weiterhin mit dabei. Auch die Verkürzung der Äußerungsfrist von einem Monat auf 2 Wochen halte ich für schwierig. Das ist die Herausforderung, dass es dann eher Widerstand in der Öffentlichkeit gibt, ob von den TÖPS, ich glaube eher von den Betroffenen. Und ob es dann zu einer Beschleunigung führen kann, ist meiner Meinung nach auch sehr fraglich oder zweifelhaft. Ein anderer Punkt, den ich auch noch in dem Zusammenhang zur Öffentlichkeitsbeteiligung mit einbringen möchte, ist die Frage nach der Konzentration auf die Freileitungsprüfverlangen, die man eine Vorhaben-G-Kennzeichnung hat. Da stellt sich für mich die Frage, was bedeutet das eigentlich? Den Prozess zu verschlanken ist sehr sinnvoll. Man hat einmal ein Vorhaben, bekommt die Kennzeichnung G, weil es dann schon sozusagen in der Bundesfachplanung war, aber hat eine Gebietskörperschaft, also eine Gemeinde oder ein Landkreis, nur einmalig die Möglichkeit, um einen Freileitungsprüfverlangen zu bitten. Und wenn es dann das nächste Mal eine Bundesfachplanung bzw. ein Vorhaben mit der Kennzeichnung G in den gleichen Raum kommt, darf man denn nicht mehr ein Freileitungsprüfverlangen einfordern? Oder ist es dann das Freileitungsprüfverlangen, was man schon im ersten Mal gefordert hat? Und wie lange ist denn dieser Raum dann, ich sage es jetzt mal, Bundesfach geplant? Also wie lange ist der denn verschlossen? Wie lange darf man dann nicht noch mal eine neue Frage oder einen neuen Wunsch einbringen? Ich glaube, da braucht es eine zeitliche Befristung. Ein anderer Punkt, was da hinzukommt zur Öffentlichkeitsbeteiligung, ist ja die Idee, Bundesfachplanung und Raumordnung miteinander zu verschränken und ein Planfeststellungsverfahren zu integrieren. Das kann man machen, aber man darf es nicht so verschlanken, dass man Schritte substituiert. Man darf sie nicht weglassen. Und ich bin der Meinung, Herausforderung ist und bleibt bei der Öffentlichkeitsarbeit oder bei der Öffentlichkeitsbeteiligung, Entschuldigung, das so hinzukriegen, dass man Betroffene und Bremser gut auseinanderhält.
Danke. Wir haben die zweite Runde abgeschlossen. Wir kommen zur dritten. Ich würde jetzt doch bitten, dass wir auf 2 Minuten gehen, weil wir sonst einfach nicht schaffen. Wir brauchen hinterher den Raum. Deshalb bitte ich Frager und Antworter, sich bitte relativ kurz zu fassen. Kollege Westphal, SPD.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Herrn Götz. Mir geht es noch mal darum, ob nicht auch die Verteilnetze eine größere Rolle spielen bei dem Ausbau der erneuerbaren Energien. Zweiter Punkt wäre, ob man nicht hybride Netze, das heißt also nicht nur Elektronen, sondern auch Moleküle, genau zusammen planen muss, um da auch Kapazitäten besser auszunutzen. Und der letzte Punkt ist die Verlegetechnik AGS. Ist das eine Option, um auch mehr Akzeptanz zu kriegen, also Schmaltrassen, weniger Eingriff in die Böden?
Okay, also ich versuche das mal in 90 Sekunden. Verteilnetze und Übertragungsnetze. Ich glaube, hier ist es wichtig, dass wir eng miteinander planen, denken und arbeiten. Das wird in der Zukunft wichtiger, als es heute ist, weil wir davon ausgehen müssen, dass ein hoher Anteil der Erzeugungsanlagen im Verteilnetz und auf Verteilnetzebene einspeisen wird. Planungen im Bereich Verteilnetz, Übertragungsnetz und auch im Bereich der Moleküle gemeinsam zu machen, auch das ist ein ganz wichtiger Punkt, der uns im Morgen, übermorgen gravierender beschäftigen wird als heute. Also hier eine Systemplanung zu machen, ist ein Muss. So, und der dritte Punkt, AGS. Wir haben unheimlich viele Technologien zur Verfügung, um Erdverkabelung zu legen. AGS ist in der Bewertung, die wir im Hause durchgeführt haben, aktuell nicht das Verfahren, was sich hier der höchsten Wirtschaftlichkeit erfreut und deshalb auch nicht favorisiert.
Danke. Als nächstes Herr Dr. Lenz, bitte.
Danke, Herr Vorsitzender. Der Herr Professor Brückel war ja mittendrin bei der Beantwortung der Frage. Deswegen würde ich ihm gerne das Wort noch mal übergeben bezüglich der Frage Auslastung der Netze und Digitalisierung.
Herr Brückel, bitte.
Die Auslastung der Netze nimmt ja tendenziell zu, auch beim Thema von intelligenten Technologien. Ein Punkt, der dabei auch noch zu berücksichtigen ist, dass wir ja auch Reserven benötigen in unseren Netzen, wenn es also zu Ausfällen kommt. Das heißt also, man muss sich also da ein Stück weit erlösen, dass man Netze tatsächlich ständig zu 100% auslasten kann. Und ja, also insofern, wenn wir dann diese 50% eben ansteuern, liegen wir eben, wie schon gesagt, weltweit hier an der Spitze. Und insofern kann also dann nicht der Eindruck oder das Bild vermittelt werden, als dass wir die Netze auf die letzte Kilowatt auslegen. Ganz im Gegenteil, der Netzentwicklungsplan oder der Prozess ist ja auch unterlegt, dass 3% der Jahresstromproduktion abgeregelt wird, um sozusagen eben den Ausbau des Transportnetzes dann eben auch zu reduzieren.
Dankeschön, Herr Gottlieb, bitte euch
nicht. Vielen Dank. Meine Frage an Herrn Professor. Ihr Kollege, Herr Professor Schwarz, hat gesagt, dass wir mitnichten, also damit rechnen können, dass wir bei Windflaute Strom aus dem Ausland bekommen, weil auch dort dann die Kapazitäten hochlaufen, dass wir es ja im Kohlebericht mit einer in dieser Beziehung Realitätsferne zu tun haben. Und dass jetzt Fakten und Naturgesetze so ein bisschen ausgeblendet werden. Und zu guter Letzt hat er eben auch noch gesagt, dass der Netzbetrieb hochgradig aufgrund der beliebigen Einspeisung und damit verbunden wackelig geworden ist. Wie bewerten Sie diese Dinge?
Herr Professor Müskens.
Ja, vielen Dank für die Frage. Das ist natürlich eine wirklich spannende Frage. Aus meiner Sicht ist die Versorgungssicherheit derzeit nicht gefährdet. Wir haben mittlerweile seit 20 Jahren Liberalisierungserfahrung und jeden Tag weiter bleibt das Netz stabil. Zumindest mal bis jetzt kann ich da nichts erkennen, dass es in irgendeiner Form große Ausfälle gäbe. Im Gegenteil, die Kollegen von den Übertragungsnetzbetreibern haben es schon angesprochen, die AIDIs, mit denen man sowas typischerweise quantifiziert, lagen zuletzt in Deutschland bei 12 Minuten. Das sind also netzbedingte Stromausfälle für den Verbraucher im Durchschnitt in Deutschland 12 Minuten. Da stehen wir auch im internationalen Vergleich in Deutschland wirklich sehr, sehr gut da. Also wenn man einfach mal 20 Jahre zurückschaut, dann sind all diese Probleme bisher noch nicht eingetreten. Jetzt sind natürlich 20 Jahre Rückschau noch keine Garantie für die Zukunft. Deswegen macht man da intensive Monitorings und schaut sich die Versorgungssicherheit eben an. Und die Studien, die da gemacht werden, kommen bisher zu dem Ergebnis, dass es auch da derzeit keine Probleme gibt für die nächsten Jahre. Es ist genug Kapazität da. Aus den unterschiedlichsten Gründen gibt es in Europa und auch in Deutschland nach wie vor ausreichend Erzeugungskapazität. Also insofern, klar kann im Netz immer mal was passieren, aber es ist nicht kurzfristig davon auszugehen aus meiner Sicht. Vielen Dank.
Danke. Kollege Saathoff, bitte.
Ich habe noch mal eine Frage an Herrn Ritzauer. Erstmal die Gelegenheit vielleicht für Sie, die erste Antwort zu Ende zu geben. Und dann hat Herr Hohmann ja gesagt, zentrale und dezentrale Energiewirtschaft seien künstlich konstruierter Gegensatz. Also Übertragungsnetze und Verteilnetze sind eben nicht uneingeschränkt verbunden, jedenfalls nicht die Verteilnetze untereinander. Und wäre da Interkonnektivität von Verteilnetzen aus Ihrer Sicht eine sinnvolle Option?
Herr Dr. Ritzauer, bitte.
Ja, vielen Dank. Ich wollte noch zu Ende führen, dass es sehr wichtig ist, zu verstehen, dass diese ganzen Maßnahmen zur Höherauslastung der Netze, die jetzt schon verschiedentlich adressiert wurden, aber kein Ersatz für den Netzausbau sind. Wir haben ja selber die Netze auch schon gerechnet, unter anderem als Gutachter für die WNetzA, und diese ganzen Maßnahmen, witterungsabhängiger Freileitungsbetrieb, Phasenschieber etc., die sind im Ziel in dem Netzausbau schon mitgerechnet. Das heißt, das ersetzt das nicht, sondern ergänzt das. Ich möchte auch noch deutlich machen mit einem Satz, dass es auch nicht richtig ist, dass das jetzt für Spitzen ausgelegt wird. Die Gleichstromnetze werden für über 60% ausgelegt. Dem Verteilnetz kommt eine sehr wichtige Bedeutung zu. Schließlich werden da perspektivisch über 2 Millionen Erzeuger sein. Es kommt also sehr darauf an, dass es eine gute Schnittstelle zwischen den Übertragungs- und den Verteilnetzen gibt. Redispatch 2.0 leistet da einen wichtigen Beitrag. Und es gibt auch Pilotprojekte, die zum Beispiel zwischen Mitnetz, 50 Hertz und Direktvermarktern unternommen worden sind, damit die Verteilnetze optimal im Zusammenspiel mit den Übertragungsnetzen funktionieren. Man muss sich aber auch klar machen, dass eine 100... Okay, das war's schon.
Herr Hendrich.
Danke, Herr Vorsitzender. Ich habe 2 Fragen an Herrn Kaptura. Das eine ist die Frage nach dem Plansicherstellungsgesetz. Soll es entfristet werden? Gibt es dort entsprechend positive Erfahrungen? Die zweite Frage, da geht es um Nearshore-Projekte an der Ostsee. Wir hören immer wieder, dass dort Potenzial ist, kurzfristig sozusagen Erzeugungskapazitäten auszubauen in der Mecklenburgischen Ostsee, und ich würde die Netzsituation bei 50 Hertz diesbezüglich
interessieren.
Ja, Herr Abgeordneter Helbrich, vielen herzlichen Dank. Ich fange mit der zweiten Frage an. Wir haben onshore an der Ostseeküste, also Mecklenburg-Vorpommern, keine relevanten Netzengpässe. Es gibt ein paar kleinere Power-to-Heat-Projekte, die genutzt werden, um solche Engpässe auszugleichen. Aber insgesamt ist onshore die Möglichkeit, weitere Potenziale aus der Ostsee abzutransportieren, durchaus gewährleistet. Deswegen glauben wir, dass die jetzige Verteilung, die sich im FEP abzeichnet, mit 37,5 GW in der Nordsee und 2,5 GW in der Ostsee, dem Potenzial in der Ostsee nicht gerecht werden wird. Was das Planstellungssicherstellungsgesetz angeht, machen wir die Erfahrung, dass es sich natürlich bewährt hat, Unterlagen digital vorzuhalten. Natürlich ist eine Anhörung, wenn sie vor Ort stattfindet, heute geeignet, um viele Fragen auch schnell zu klären, und reduziert häufig dann auch die Tatsache, dass Leute hinterher sich nicht mehr im weiteren Verfahren beteiligen. Trotzdem glauben wir, dass dieses Gesetz einen guten Dienst leistet, und würden insofern eine positive Evaluierung aussprechen. Und der Gesetzgeber hat ja sich vorgenommen, das Gesetz zu evaluieren, bevor er abschließend entscheidet, ob er es verlängert.
Dankeschön. Herr Dr. Neumann, FDP.
Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an Jochen Hohmann. Sollte es aus wettbewerblichen Gesichtspunkten der BNetzA erlaubt werden, die Verantwortung für länder- und regionenübergreifende Vorhaben zur HGÜ auf andere Übertragungsnetzbetreiber zu übertragen, wenn diese eine höhere Realisierungsquote bei Netzausbauvorhaben an Land sowie eine gesicherte Finanzierung aufweisen? Danke.
Herr Hohmann, bitte.
Dass das so, wie es geregelt ist, gut ist, dass länderübergreifende Vorhaben, HGÜ und andere Wechselstromtrassen, jedenfalls dann auch von einer Bundesbehörde mitgeplant und genehmigt werden. Und da gibt es überhaupt keinen Grund, aus unserer Sicht davon abzuweichen. Das führt sofort wieder zu Abstimmungsproblemen zwischen den Ländern an den jeweiligen Punkten, wo die Leitungen zusammenkommen. Genau dies wollte ja das Netzausbaubeschleunigungsgesetz seinerzeit gerade abschaffen, indem die Zuständigkeiten auf den Bund verlagert haben. Deswegen sehe ich da keinen Vorteil drin, wenn man das ändern würde.
Danke. Jetzt probieren wir es nochmal mit Herrn Köppen. Herr Köppen, können Sie uns hören? Diese Leitung funktioniert nicht. Dann nochmal Herr Dr. Litz.
Ja, meine Frage geht an Herrn Hohmann. Jetzt haben wir vorhin gehört von Herrn Kapferer, dass es sehr unterschiedlich ist, je nach Bundesland, je nach Land, wie die Ausbaugegebenheiten auch mit den örtlichen Behörden sich darstellen. Können Sie da aus Ihrer Erfahrung auch was berichten, beziehungsweise welche Erfahrungen haben Sie als Behörde mit dem NABEC gemacht?
Herr Hohmann, bitte.
Ja, Ja, wir machen die Erfahrungen, die der Herr Kapferer auch schon genannt hat, nämlich sehr unterschiedlich. Es gibt vor Ort natürlich und auch nachvollziehbar gelegentlich Bedenken von Bürgern, die betroffen sind. Das ist völlig normal und wird man gut umgehen können. Es gibt die Betretungsverbote, die ich schon erwähnt habe, die auch, wenn es ein Privater macht, noch erträglich sind, als wenn es Kommunen sind, die eigentlich ja mitwirken sollten an der Energiewende, denke ich. Natürlich ist es klar, dass wir in vielen Verfahren am Ende auch gerichtliche Verfahren haben werden. Deswegen ist es ja so unendlich wichtig, dass diese Projektierung, diese Genehmigungsverfahren positiv begleitet werden, nicht nur vom Bund und von der Bundesregierung, sondern eben auch von örtlichen Abgeordneten, soweit möglich, von den Landesregierungen vieles mehr. Und dass man dieses Spielchen, die Leitung dann zum Nachbarn zu schieben, auch auf der Ebene vielleicht mal irgendwann einstellen kann.
Danke. Ja, vielen Dank. Ich habe eine Frage an Herrn Kapferer. Wir haben ja vorhin viel über Optimierung von Übertragungsnetzen auch gesprochen. Inwieweit sehen Sie auch, dass wir diese N-1-Regelung reaktiv und eher nicht so, wie wir es heute machen, präventiv nutzen, um da auch noch mehr Kapazitäten in den Netzen freizukriegen? Und was sehen Sie für weitere Optimierungsbedarf?
Herr Kapferer, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Abgeordneter Westphal. Es ist ja heute schon so, dass wir sehr intensiv, sehr viel häufiger als früher in die Steuerung des Netzes eingreifen. Professor Müskens hat auf die SAIDI-Werte hingewiesen, die nach wie vor ja extrem positiv sind, auch im internationalen Vergleich. Trotzdem darf man natürlich nicht unterschätzen, dass wenn früher einige wenige Male in der Woche ins Netz eingegriffen werden muss durch die Übertragungsnetzbetreiber, darüber, dass das heute in sehr hohem Maße fast täglich passiert. Deswegen alles, was N-1 in Frage stellt, ist sicherlich ein Punkt, der sehr schwierig ist. Wir haben aber natürlich zusätzliche Maßnahmen, die in der Zukunft eine Rolle spielen. Zum Beispiel einmal das Thema des Dynamic Security Assessment, wo wir neben dem primärtechnischen Verstärkung im Netz eben auch in der Systemführung neue Netzberechnungsverfahren dann anwenden werden. Wir haben neue Formen jetzt, was die Bereitstellung von Blindleistung angeht, durch Stadtcom-Anlagen. Also es gibt regelmäßige weitere Innovationen, die eine Höherauslastung und eine möglichst optimale Nutzung der Netzinfrastruktur erlauben. Ganz klar, glaube ich, muss für Übertragungsnetzbetreiber immer gelten, dass die Systemstabilität höchste Priorität genießt. Wir alle wissen, es gibt auch vielfältige industrielle Unternehmen. Und das ist ja dann ein bisschen eine andere Situation als beim Privathaushalt, der mit 12 Minuten Ausfall im Jahr, glaube ich, zurechtkommen wird. Da taut keine Kühltruhe ab. Aber Industrieunternehmen, die schon bei sekundenweisem Ausfall massive Schäden haben, ich glaube, das darf man nicht riskieren.
Dankeschön. Herr Lenkert von den Linken.
Meine Frage geht an Dr. Barthe. Wurden aus Ihrer Sicht Alternativen zum derzeitigen geplanten Netzausbau ausreichend geprüft? Welche Alternativen schlagen Sie vor?
Herr Dr. Barthe.
Ja, danke. Also wir sehen nicht, dass die Alternativen ausreichend geprüft wurden. Wir verweisen beispielsweise auf den Verband der deutschen Elektroingenieure mit seinem zellularen Ansatz, der hier seit 2015 Diskussionen bringt, wie ein zellulares, dezentrales, regionales Energiesystem Strom aufgebaut werden könnte. Wir müssen Wind- und Sonnenenergie um mehr als den jeweils den Faktor 5 in Deutschland ausbauen für den Klimaschutz. Das wird zu extremen Spitzen führen. Diese Spitzen müssen regional in den Verteilnetzen ausgeglichen werden in einem Leistungsmanagement. Und da sehen wir eben, dass, und wir hören das aus den Gesprächen mit Vertretern der Bürgerenergie, mit Vertretern kommunaler Unternehmen, dass dieser geplante Ausbau der Übertragungsnetze das massiv behindern wird. Also die Befürchtungen, dass dieser Übertragungsnetzausbau letztlich es unmöglich machen wird, beispielsweise Speicher auf Verteilnetzebene zu errichten, weil sie sich wirtschaftlich nicht refinanzieren lassen, weil keine Grundlage dafür gegeben ist. Ähnlich die Diskussion Wasserstoff. Wir werden in Zukunft Wasserstoffelektrolyseure brauchen, regional über das Land verteilt, die eben wie in Bayern, wenn wir die Photovoltaik massiv zubauen, dann eben Spitzen aufnehmen, die ja zunehmend und länger andauern werden. Und wir brauchen also eine Diskussion Wasserstoff und wir führen im Augenblick eine Diskussion Übertragungsnetze, aber wir betrachten nicht dabei eine Infrastruktur Wasserstoff. Und diese Parallelität, diese Entkoppelung wird uns auf die Füße fallen. Wir müssen das heute diskutieren und deswegen sagen wir Return to Sender, bitte.
Dankeschön. Frau Dr. Nestle, bitte.
Danke. Frau Bethge, welches sind denn die größten Hindernisse, dass der Ausbau nicht schneller vorangeht?
Frau Bethge, bitte.
Vielen Dank. Die Hindernisse, ich glaube, da schlägt mein Herz einfach wirklich für die Bürgerbeteiligung, muss ich einfach so sagen. Ich habe in den letzten 5 Jahren Bürgerdialog Stromnetz gemacht, vor Ort zu sein, den Bürgern zu erklären, was da auf sie zukommt, was Energiewende bedeutet, was Netzausbau bedeutet. Einfach da sein und vielleicht auch einfach nur mal zuhören. Mal die Ängste mitzunehmen, mal das aufzunehmen, was die Menschen vor Ort beschäftigt. Transparenz, Vertrauen, Dialog, das ist für mich das ist die Basis für die Akzeptanz und auch für einen schnelleren Netzausbau. Es kann dadurch schneller werden. Akzeptanz schaffen ist nicht die Grundlage für schnellen Netzausbau. Das ist leider hanebüchen, aber es kann unterstützen. Was ich vermisse und auch die Bürger vor Ort vermisst haben, das sind 709 Mitglieder des Deutschen Bundestags, die auch mal vor Ort sind. Die mal vor Ort sind, auch den Netzausbau. Und das, was sie hier vor Ort... Sie waren einmal bei mir in 5 Jahren. Okay. Herr Westphal auch. Darum,
ich glaube,
darum
diese
geht's
Frage
ja
sollte dir bilateral klären.
Darum geht es ja gerade nicht. Es geht darum, die Transformation der Energiewende, was nicht nur Stromnetze sind, was auch Mobilität ist, was Wärmewende ist etc., vor Ort zu erklären. Und da zu sein, bevor ein Vorhabenträger, bevor Herr Kapferer und Herr Götz mit ihren Teams draußen unterwegs sind und das Vorhaben im Klein-Klein diskutieren, bis zum letzten Mast, sondern dann zu erklären, warum brauchen wir denn eigentlich den Netzausbau? Das ist, finde ich, eine wichtige Basis. Der zweite Punkt ist natürlich, Herr Kapferer sagte schon, Ausstattung der Behörden. Das sind die Planungsbehörden, das sind die Genehmigungsbehörden, Naturschutzbehörden etc. pp. Alles die müssen einfach auch Personal haben, um diese 15.000 Seiten wälzen zu können, um die Pläne überhaupt lesen zu können und dann auch wieder erklären zu können.
Recht herzlichen Dank. Wir sind damit am Ende der Anhörung. Ich glaube, der letzte Punkt, dass wir die Leute und die Bürgerinnen und Bürger mitnehmen müssen bei diesem ganzen Prozess der Energiewende, der ist unbestritten. Und ich glaube, dass natürlich auch die Abgeordneten aller Fraktionen sich darum bemühen, weil sie ja immer damit rechnen müssen, dass irgendwann wieder ein Wahltermin droht und vielleicht dann auch eine Konsequenz gezogen wird, die ihnen nicht gefällt. Ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen für Ihre sachkundigen Ausführungen, die, wie ich hoffe, dann auch in die Gesetzgebung eingehen werden. Ich bedanke mich bei meinen Kolleginnen und Kollegen für die Fragen, die sie gestellt haben und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag. Recht herzlichen Dank.